Ganz vielen Dank für die nette Einführung und vorab von mir die Bemerkung, ich bin unendlich traurig, dass ich nicht schon seit Tagen hier dabei bin. Ist nicht meine Art, aber wie Sie wissen, Bologna, Verschulung, hier steht auf den Toiletten Fuck Credits. In Basel gibt's das gar nicht. Dort ist man angekommen in der Kleinräumigkeit der Seelen. Also ich komme aus der Diaspora gerne nach Hamburg zurück. Unvergessen übrigens Hamburg, Hans-Joachim Lenger, weiß es noch, ist er schon wieder da. Die Lyotard-Tagung und die unvergessene Zeit, ebenso Fragmente und Spuren. Kennen einige noch von Ihnen Spuren, die Zeitschrift? Ja, das war also die schöne Zeit und das soll auch wiederkommen. Ich beginne. Foucaults Archäologie des Wissens ist nicht die Ausgrabung dessen, wie es einmal war, also etwa die vergangene Gegenwart eines Forum Romanum in seiner vollen Ursprünglichkeit und Präsenz, sondern die Ausgrabung dessen, was sich unserer Gegenwart unbemerkt und als blinder Fleck eingegraben hat. In Gestalt von abzutragenden Schichten, genauer wie Deleuze es auf den Punkt gebracht hat, in Gestalt von Stratagemen, Strategien und Taktiken des Wissens. Archäologie in diesem Sinne ist keine lineare Ideengeschichte. Es ist verdammt dunkel hier. Ah, toll. Sondern eine Geschichte der Denksysteme oder Dispositive des Wissens, die jenen Gestus der Geschichtsschreibung und der Geschichtsphilosophie unterbricht, welcher, Zitat Foucault, zugunsten der nicht labilen Strukturen das Hereinbrechen der Ereignisse auszulöschen bestrebt war. Geschichte oder Vernunft, so Foucault, gebildet nach dem Schema einer kontinuierlichen Chronologie und Korrelat der vermeintlichen Stifterfunktion des Subjekts, hat die Zeit oder das Werden, Zitat, in Termini der Totalisierung begriffen, der zufolge Revolutionen nur bloße Bewusstwerdungen seien. Der Archivar und Kartograf also, der die Episteme des Wissens nicht als Fortschritt in der Aufhebung des Wissens und seiner Stufen einschreibt, will nicht Monumente der Vergangenheit in bloße Dokumente memorisieren, vielmehr im Gegenteil Dokumente zu Monumenten transformieren, ähnlich und doch anders als die Genealogie der Moral bei Nietzsche, der Foucault zu Beginn seiner Ordnung der Diskurse seine Referenz erweist. Diskontinuität, Brüche und Risse in den Diskursen auszuloten, in denen der Macht und über die Macht, ist also keine Abkehr vom Schema der Kontinuität schlechthin, sondern eine Epoche, das heißt zu Deutsch eine Enthaltung gegenüber der Bestimmung von Epochen als Abgeschlossenen. Dies macht erst, wie wir sehen, den Reiz der historischen Diskursanalyse aus, die es erlaubt, Blickregime des Strafens und der Kontrolle, Technologien des Regierens und Selbstregierens, Gouvernementalität und Gouvernemedialität in ihren Verschiebungen strikt historisch und das heißt je singulär zu verorten. Und hier zeigt sich schon, dass das berühmte historische A priori, das die ersten Foucault-Leser begeistert hatte in den 70er und 80er Jahren, nicht einfach das transzendentale A priori der kantischen Epistemologie ersetzt, wie etwa Kittler meinte, sondern und durchaus sympathetisch mit Immanuel Kant die klassische Frage nach den Gültigkeitsbedingungen der Urteile in die Frage nach den Realitätsbedingungen für Aussagen verschiebt. Letztere, die Aussagen, sind nicht einfach Sätze, Aussagen oder Propositionen in ihrer vermeintlichen Evidenz hermeneutisch oder wie Foucault es nennt, doxologisch erschließbar, sondern eben das Geflecht der Regeln einer diskursiven Praxis, das a priori transformierbarer Positivitäten, und das heißt nicht positiv, sondern Setzungen, die ihre Setzung in ihrer Macht ausblenden und übersehen und denen wir gleichwohl folgsam gehorchen. So war es die Leistung seiner Archäologie des klinischen oder ärztlichen Blicks, gewesen, uns zu zeigen, dass es vor der Medizin und Psychiatrie im modernen Sinne einer wissenschaftlichen Disziplin in der Zeit der Klassik, in der Bestimmung von Manien, Delirien, Melancholien und so weiter, nur lose Rubrizierungen etwa von Säfteveränderungen gab, nicht aber den objektivierenden Blick, der mit außerdiskursiven Institutionen und Praktiken der Internierung erst ja jenes panoptische Dispositiv ergab, das erneut heute und zu Recht die Kultur- und Medienwissenschaft interessiert. Das Archiv des Wissens und der Macht also in seinen Möglichkeitsbedingungen oder genauer noch und mit Derrida gesprochen in der Möglichkeit seiner Bedingungen neu zu erstellen, heißt zweierlei. Erstens, statt nach der vermeintlichen Schöpfung, Ursprünglichkeit und Einheit der Diskurse zu fahnden, die Serialität, Ereignishaftigkeit und stets diskursverknappende Regelmäßigkeit der diskursiven Formationen zu untersuchen. Denn so erst lässt sich zweitens im Rahmen der Heterotopie der Kräfte- und Lageverhältnisse, durchaus kämpferisch gemeint, der apotropäische, das heißt abschirmende und darin kontrollierende Gestus von Diskursen bestimmen, der das, Zitat Foucault, unberechenbar Ereignishafte des Diskurre zu bändigen sucht, das Umherschweifen nomadischer Tastbewegungen stillzustellen sucht. Das Archiv also ist keine nach dem Modell der Bibliothek ausgerichtete Bleibe des Bewahrens und Aufbewahrens, sondern ein Aufbrechen seiner archontischen und das heißt den vermeintlichen Ursprung autoritativ festsetzenden Erzeugung und Bezeugung des Wissens und der Macht. Hier verbindet sich, wenn Sie so wollen, Foucault und Derrida. Und damit sind wir bei der skizzenhaften Bestimmung der Diagrammatik des Sichtbaren und Sagbaren bei Foucault angelangt, deren Verhältnis keiner besser als Deleuze in seinem Buch, für mich immer noch wegweisend, mit dem bescheidenen und präzisen Titel Foucault, in seiner epistemologischen Schärfe am Beispiel des Panoptismus, also das Thema von Überwachen und Strafen, auf den Punkt gebracht hat. Wenn etwa das Strafrecht das Sagbare im Bereich der Kriminalität kalkuliert und klassifiziert und als eine Aussagenfamilie eine Schwelle in der Disziplin wissenschaftlicher Disziplinen markiert, so betrifft das Gefängnis nicht nur das Sichtbare des Verbrechens und der Verbrecher, sondern konstruiert allererst eine Sichtbarkeit, eine Ordnung des Lichts, ein Diagramm, eine Kartografie, eine abstrakte Maschine oder ein Blickregime, das da lautet, sehen ohne gesehen zu werden. Ganz kurz nochmal das Panoptikum, das Bild. Ja. Sie kennen es. Wir können es auch so lassen. Um Foucault und die Diskursanalyse gleichsam epistemologisch zu unterfüttern, bedarf es nun eines kleinen phänomenologischen oder dekonstruktiven Einschubs, damit die diskursanalytische Methode das Ungesagte im Gesagten, das Unsichtbare im Sichtbaren nicht positivistisch misszuverstehen. So hatte bereits Merleau-Ponty in seiner Phänomenologie der Wahrnehmung und später in seinem für uns alle wegweisenden, fragmentarisch gebliebenen Werk über das Sichtbare und Unsichtbare im Anschluss an Husserl gezeigt, dass wir der Dinge nie sicher sein können, genauer, dass die Wahrnehmungsgegenstände nie vollständig in unser Gesichtsfeld eintreten. Diese Unvollständigkeit oder Abwesenheit ist eine jeder phänomenalen Präsenz der Dinge vorausgehende und sie begleitende Abschattung. Ein schönes Zitat von Husserl: Die Einseitigkeit der Wahrnehmung, der Umstand, dass sie das Ding nur in einer Seite zur eigentlichen Darstellung bringt, dass ihr das Ding also nur durch das Medium eines Erscheinungsreliefs gegeben ist, ist eine radikale Unvollständigkeit und die gehört zum Wesen der Wahrnehmung überhaupt. Husserl, Vorlesung über Ding und Raum von 1907. Das Axiom also einer Diskursanalyse der Blickregime lautet, das Sichtbare als Sichtbares kann einem Horizont nur entspringen, wenn sich Nichtsichtbares zurückgezogen hat, damit überhaupt Sichtbares gegeben werden kann. Der Horizont der Dispositive der Kontrollgesellschaft, die wir uns gleich anschauen werden, ist also nicht ein immer schon gegebener Horizont, wie etwa in der Systemtheorie, sondern eben ein zeiträumlich unverfügbarer Einschnitt. Und nur so können wir in die Gegenwart der Gouvernementalität und Gouvernementalität springen, wie sie meisterhaft von Bröckling, Krassmann und Lemke und anderen, wie ich in meiner verspäteten Lektüre feststellen musste, die Untersuchungsmethode des späten Foucaults in empirischen Studien umgesetzt haben, also die berühmte These, dass Regierung oder Regieren die Gesamtheit der Praktiken meint, mittels derer man die Menschen lenkt, von der Waltung bis zur Erziehung, vermittels des Ensembles von Biomacht, Diskurs und Selbsttechnologie. Wir haben also heute ein bewegliches Geflecht von neoliberalen Diskursfiguren, die in medizinischen Redefiguren über das leere Sprechen der sogenannten Alexithymie, wie in den Anleihen oder im Einverleiben der Diskurse der Neurosciences sich vollzieht, etwa in solchen Metaphern wie die von Bröckling mykologisch entziffertes Total Quality Management, dem psychotechnischen Phantasmen also eines neurolinguistischen Programmierens, wenn es etwa um funktionale Funktionen sich handelt, wie ich zitiere das schöne Beispiel von Bröckling, Zitat, wir bringen Führungskräften bei, sich schon bei der Zielplanung intensiv psychophysiologisch in den Zielzustand zu versetzen. Denn in der Zielphysiologie ist das Gehirn von seinen organischen Möglichkeiten her in der Lage, die dem Ziel im Wege stehenden Probleme zu lösen. Was Sie hier sehen, ist nicht nur die Dominanz der Neurobiologie, die ja voller metaphysischer Begriffe ist, wie Sie wissen, und sich aber anmaßt, Subjekt, Bewusstsein, Gedächtnis, Traum und so weiter zu verorten, sondern dass der Diskurs der Problemlösung, den Sie genauso in der Systemtheorie wie in der Psychologie finden, hier gleichsam sich verdichtet. Was heißt das? Die endlos leeren Metaphern des Selbstmanagement grundieren also die Ratgeber, etwa der Mütterbeschäftigungsindustrie, wie jüngst Jutta Hofritz in einem publizistischen Aufschrei auf der Buchmesse, erfahrungsgesättigt und doch im Diskurs dieser Ratgeber verbleibend von sich gegeben hat. Der Aufstand der Rabenmütter heißt, glaube ich, der Buchtitel. Ich möchte Ihnen nun in meinem zweiten Teil der Skizze Beispiele des Governing by Fun aus der Welt des Psy zeigen, nämlich Amalgame aus therapeutischen, pädagogischen und richterlichen Blickregimen der Talkshows, weil an diesem immer noch Leitmedium Fernsehen sich die Regierungskunst der Selbsttechnologie in ihrer theatralen Performance aufzeigen lässt. Foucault hat in seiner Schrift über Wachen und Strafen analysiert, wie in der Geschichte des Abendlandes der Mensch, nicht der Mensch, sondern der Mensch, als Effekt eines Geständniszwanges auftauchte. Auch noch im Kontext seiner in den Spätwerken bis in die Antiken reichenden Genealogie der Selbstpraktiken menschlicher Existenz. Herauszufinden also, wie Machttechniken sich uns einbilden und die für imaginäre Versprechungen empfänglichen Individuen informieren, ist eine Spurensuche besonderer Art. Die Diskursanalyse der Bedingungen des Umgangs mit sich selbst muss, wie ich glaube, interferieren mit der Psychoanalyse der Phantasmen der Macht, die eben diesen Umgang vorschreiben. Weder bloße Fantasie noch wahnhafte Phantasmagorie ist es, denen unsere Lebensentwürfe gehorchen. Die Nachhaltigkeit und Hartnäckigkeit der Phantasmen sind Abwehrformationen, die schon im Wortlaut ihren polizeilichen Charakter zugleich entbergen wie verdecken. Denn nach psychoanalytischer Erkenntnis gibt es keine Beziehung zur Realität, zu der nicht ein Phantasma gehört, ein Szenarium von Einbildungen, in dem das Subjekt gegenwärtig ist und das in einer mehr oder weniger durch Verteidigungsmaßnahmen verzerrten Gestalt die Erfüllung eines Wunsches, eines unbewussten Wunsches darstellt. Mit Ameisenfleiß, meine Damen und Herren, wurden in den letzten 20 Jahren Therapieinseln, zumal wenn sie Status und Größe von Aktiengesellschaften angenommen haben, die Schichten eines Sozialkörpers aufgebaut, der seine staatsmedizinische Tradition nunmehr von den Subjekten selber sich besorgen lässt. Hiervon, von diesen Diskursen des Selbst, möchte ich eine kleine Skizze geben, eingedenk der Foucault'schen Einsicht, dass es viel weniger Aussagen gibt, als wir gewöhnlich annehmen, und eingedenk der Lacan'schen Analyse, dass die Bilder, die das Imaginäre generiert, zwar zu Enden nicht aufhören, zugleich aber von monotoner Einstimmigkeit sind. Es bilden sich also diskursive Strategien und mediale Botschaften heraus, die unser Selbstverständnis regulieren. Hier nur ein verdichteter Querschnitt und eine zufällige Auskunft. Ich wähle zwei beobachtete Szenen und zwei wissenschaftliche Textstellen. Ich dachte, wir wären im Thalia-Theater, deswegen jetzt etwas schauspielerisch. 200 Leute sitzen in einem Saal. Vorne spricht ein Körpertherapeut davon, dass die Sprache des Körpers vergessen worden sei. Dieser sei vom Kopf durch das Denken und die Gesellschaft von sich selbst entfremdet worden. Die natürliche Lebensweise sei vollständig verloren. Plötzlich hebt der Therapeut die Stimme und verkündet, fasst euren Kopf an, ist er nicht bleiern und schwer? Schließt die Augen, tastet über euren Körper nach unten. Hört ihr ihn? Die meisten Zuhörer, ich konnte es sehen, nickten einstimmig und hatten ihr wahres, unmittelbares Selbst gefühlt, ohne weitere Vermittlung. Die Stimme des Meisters hatte sie angesprochen. Sein Versprechen hatte sich, zumal für ihn selber, bezahlt gemacht. Zweite Szene. Leere und müde nach einem Uniseminar, das mit lauwarmer Begeisterung sich dahinschleppte und in gleichmütigen Klang strickender Nadeln verhallte, zog ich mich in ein ruhiges Café zurück. Das Gewirr von Stimmen wurde lauter und belagerte mein überreiztes Ohr. Ich begann zu lauschen. Da waren zwei Pärchen, die in wissenschaftlich gefärbtem Tonfall einander versicherten, ständig sich prüfen und diskutieren zu müssen. Die Ehrlichkeit verlange, dass kein Winkel im seelischen Haushalt ihres Sexuallebens unberührt bleiben solle. Eher verschämt saß da noch ein drittes Pärchen, unbeholfen ein Gespräch beginnend, während zwischen ihren Händen und Füßen die Pantomime einer Verführung ihr Spiel begann. Die technische Vision, das dritte Beispiel, ist das, was Sie kennen von Josef Weizenbaum, ein Dialog zwischen einem Computer, der Arzt spielt, und einer Patientin. Patientin, die Männer sind alle gleich. In welcher Weise? Sie machen uns immer wegen irgendetwas verrückt. Können Sie ein Beispiel nennen? Naja, die Idee zu diesem Gespräch stammt von meinem Freund. Er sagt, dass ich oft deprimiert bin. Es tut mir leid, von Ihnen zu hören, dass Sie deprimiert sind. Ich brauche jedenfalls Hilfe, das steht fest. Vielleicht könnte ich lernen, mit meiner Mutter auszukommen. Erzählen Sie mehr über Ihre Familie. Meine Mutter erledigt alles für mich. Wer in Ihrer Familie erledigt noch alles für Sie? Mein Vater. Ihr Vater? Sie sind ein wenig wie mein Vater. Alles nachzulesen, Weizenbaum, die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft. Vierte These von Habermas. Identität nennen wir die symbolische Struktur, die es einem Persönlichkeitssystem erlaubt, im Wechsel der biografischen Zustände und über die verschiedenen Positionen im sozialen Raum hinweg Kontinuität und Konsistenz zu sichern. Sie merken, das ist soziologischer Diskurs. Meine Damen und Herren, ich gebe zu, dass solche erkennungsdienstlichen Frageraster, die nicht aufhören wollen, sich zu verbreiten, mich immer noch erschrecken. Sie lassen mich vermuten, dass es ein neues Geständnisdispositiv in der permanenten Hermeneutik unserer selbst in den Technologien des Wahrsagenmüssens gibt, die therapeutische Information. Die aufgeklärte Massenpresse, denken Sie an die Zeitschrift Brigitte, die dort sich verbreitenden Sexualpädagogen, Therapeuten sind ja besorgt um die neue Offenheit in Partnerbeziehungen und deren Krise. Ihren Normen zufolge sollen wir stets, Zitat, selbstprüfende Beziehungsarbeit, kurz Wir-Arbeit, leisten. Alles also archivierbare Aussagetypen, welche Macht und Wissen miteinander verketten und denen zufolge man nur im Wahren ist, wenn man den Regeln einer diskursiven Polizei gehorcht, und diese stets zu reaktivieren hat, der wichtigste Aspekt in Foucaults Ordnung der Diskurse. In seinen Schriften Überwachen und Strafen und Sex und Wahrheit hatte Foucault nun jene Aussagefelder freigelegt, in denen die Orthopädie der Individualität zuerst auftauchte und sich der organlose Körper des Sozialen ausbildete. Es ist dies ein Körper, der gleichwohl nur aus Einbildungen besteht. Und hier nun von mir einige Beispiele zum Diskurs des heutigen televisionären Blickregimes. Die Fernsehwissenschaft sagt, die Beliebigkeit der Sinnprovinzen, die Neukomposition unter Missachtung aller Grenzziehungen, alle diese Erscheinungen würden die Talkshow als gesellschaftliches Produkt der Postmoderne beschreiben. Diese These von Klaus Plake zeigt uns in der Tat eine neue Perspektive der Fernsehwissenschaft jenseits der bloß beschreibenden Wirkungsforschung und Medienpädagogik. Ihr Fragehorizont lautet: Wie lässt sich das Fernsehen analysieren jenseits von Einschaltquoten und Elternseufzern? Anders gesagt, warum schließen sich überhaupt die Leute lieber an die Fernsehkanäle an, als an die Reden der Kirchenväter, Schulmänner oder Politiker? Warum ist die massenmediale Zerstreuung so nachhaltig, die Faszinationskraft des Bildschirms? Nun, die Talkshows arbeitet seit ihren Anfängen immer perfektere Ereignisräume aus. Es geht um eine neue Umarmung von Sender und Zuschauer, von Kandidat und Moderator. Die aus dem Alltag geholten Kandidaten der heterogenen Spiel-, Quiz-, Game- und Talkshows von Big Brother über Loft und Camp bewegen sich ja als x-beliebige Doppelgänger von jedermann im Fernsehkanal zwischen Institution und Intimität. Sie gewährleisten also eine Rückkopplung der Ereignisräume. Alltag und Show, der Alltag als Show. Zumeist eine rituelle Wiederholung von Beziehungskonflikten. Die Diskursanalyse nun richtet ihren Blick auf die Dramaturgie solcher Programme und Formate, beklagt aber nicht mehr nur moralisch die Banalität der Shows, affirmiert sie aber auch nicht. Es ist also ein anders gelagerter Blickpunkt als der klassischen Kulturkritik eines Postman oder Enzensberger, die ja in der Talkwelt die Geste der Freizeitkultur kritisierten, überflüssige Zeit zu vernichten. Anders aber auch als verharmlosende Kommunikationswissenschaftler, die in den Talkern und Containerhelden schlicht gewiefte Taktiker der Kunst sehen, sich selbst hervorragend zu verkaufen. Die Diskursanalyse fragt nach medienspezifischen Aussagemustern, die von Sinnlehre und Sinnsuche handeln. Es gibt lauter laute Bilderwelten seit dem dualen Rundfunksystem Mitte der 80er Jahre, verstärkt in den 90er Jahren. Sie zeigen zusammengenommen eine Tendenz der Sprache des Fernsehens überhaupt, die darin besteht, vom Wort zum Bild, vom Argument zur Erregung, vom Gespräch zum Event überzugehen. Das heißt, Massenmedien konstituieren selber die Dauertätigkeit des Erzeugens von Irritationen. Daily Talks, insbesondere die Affekt-Talks und Konfrontation-Shows, sind also neben den Familien-Soaps Kultserien. Sie bestehen aus endlosen Mitteilungen von sich bekennenden Testpersonen. Denn gebeichtet wird von den Testpersonen ein unsicheres Selbst oder Wir, das im Appell an den Moderator und die Fernsehgemeinde Belohnung erheischt und dann nach kurzatmigen, fernsehgerechten Reizreaktionsmustern ruft. Eine Art Prostitution des Privaten, eine fernseheigene Sogkraft intimer Bekenntnisse. Zwischen den Bildern entdecken wir aber gleichsinnige Aussagemuster. Fast jeder Seelenschmerz, jede sexuelle Vorliebe wird exponiert, beraten, normiert. Konflikte zwischen Partnern, Generationen, aber auch Mensch, Tier und Pflanze. Freimütig bekannt vor einer in dieser Selbstdarstellung sich spiegelnden Fernsehgemeinschaft. Die Zuschauer also, Voyeure wie die Testpersonen selber, stilisieren erst im Verein mit dem Moderator, meist eine Mischfigur aus Therapeut, Priester, Pädagoge und Journalist, das Studiogeschehen zu diesem Raum der Sinnstiftung. Der Blick nun oder das Blickregime des Moderators und der Zuschauer sind mitleidsvoll und richterlich zugleich, wie Sie gleich sehen werden. Aber in Gestalt einer telegenen Performance, einer kommunikativen Persuasion, die ja auf die gesteigerte Teilnahme der Adressaten angewiesen ist. Und dieser Blick zeigt sich ja schon in den Themen der Talks in diesem Amalgam von Bekenntnis und Beichte. Berühmte Sätze: Ich war zu gutmütig bei der Erziehung. Du hast mir nie was zugetraut. Mein Ex lässt nicht mehr in Ruhe. Muttertag, heute versöhne ich mich mit Mama. Hör auf, du klammerst nur. Mach dir nichts vor, ich bin besser als deine Neue. Und so weiter. Die Lust an der Sichtbarkeit als solcher ist also das Versprechen für jedermann, mit dabei sein zu können. Dieses mit dabei sein oder Dasein ist ja das televisionäre Versprechen der Fernanwesenheit, die dem Fernsehen als elektronischem Medium seit der Geburt eigen war. Die Affekt-Talks kappen also den narrativen Faden lebensgeschichtlicher Probleme ab und überführen sie in eine idolatrische Evidenz, das heißt in den Narzissmus, einige Minuten Serienheld zu sein. Das heißt, der Talk ist eine Figur des leeren Sprechens, weil es nicht darauf ankommt, was man sagt, sondern dass der Kandidat irgendetwas sagt. Und hier lassen sich zwei Regeln beobachten, die dieses Blickregime im Sinne Kaya Silvermans herausbilden. Erstens zeigt der Kandidat seine Probleme oder Symptome einem diffusen, massenmedial zerstreuten anderen. Und dieser andere, wie ich glaube, bildet sich erst im Blick des Moderators und des Studiopublikums heraus. Ein Blick, der auf das Sichtbarwerden von Geständnissen drängt, Zeuge einer gelingenden oder misslingenden Selbstdarstellung, die ihrerseits als solche beklatscht wird. Das heißt, der panoptische und der voyeuristische Blick ist integraler Bestandteil des uns angewachsenen, unterhaltsamen Fernsehers geworden. Idealer Kandidat ist ein sein Ich ständig prüfender Kandidat, der zu bezeugen hat, dass er die Übereinstimmung mit sich und den anderen, die der Moderator zu stiften hat, anstrebt. In den Quiz- und Gameshows wurde zuvor dieses agonale Testieren, Skalieren und Bewerten eingeübt. In den Affekt-Talks verschieben sich diese Parameter der Bewertung, weil bewertet wird die Selbstdarstellung als solche. Die unheimliche Barbie-Puppe wird uns gleich dieses zeigen. Eine geisterhafte Barbie-Puppe, wie Sie sehen werden, die sich mittels kosmetischer Chirurgie zur perfekten Barbie-Puppe gestylt hatte. Inzwischen übrigens sieht Barbie Angela in Real Life aus wie etwa Michael Jackson. Die plastische Chirurgie zerbröselte, verzerrte das Gesicht. Achten Sie bitte stets, wenn Sie nunmehr diskursanalytisch dieses Talk-Genre durchzeppen, genau das nächste Bild, auf den panoptischen Blick, in dem Mitleid, Neid und Ablehnung sich verdichten, den man aber erst auf den zweiten Blick, also mit dem Blick auf den blinden Fleck der Fernsehbeobachtung, entdeckt. Die Geständnisform, nämlich der Affekt-Talks, ist ein reinszenierter Kontrollblick, der folgendem Muster folgt: Sehen ohne gesehen zu werden. Er kann ja innengeleitet oder äußerliche Architektur sein, wie die Anstalt, die berühmte von 1788 von Jeremy Bentham, Gefängnis, Irrenhaus, Fabrik und Schule. Es ging Bentham um das Individuum als lebenslänglich beobachtetes oder sich selbst beobachtendes Objekt des Wissens. Hier zur Erinnerung nochmals die Blickanordnung, aber wir können das auch weglassen, oder? Kriegen Sie es? Die Foucault in seiner berühmten Fallstudie zur Anwendung der Diskursanalyse untersucht hat. Und nun zeige ich Ihnen, ich hoffe amüsant zum Schluss, einen Ausschnitt aus den Affekt-Talks und einen künstlerischen Kommentar von Uli Wilkes, nicht von der hiesigen Kunsthochschule, sondern von der in Köln, mit dem Titel »No Talk«.
Das hat mein Leben zerstört.
Am Männerstammtisch ist sie nicht selten Thema Nummer 1, die weibliche Oberweite. Und dabei geht es natürlich meistens um Größe und Form der Brüste.
Und was ihr heute? Wie armselig, dass du mich immer nachhelfen musst mit deiner Show.
Hat meinen Mann auf einer Mülltonne kennengelernt.
Und weißt du auch, warum ich so bin? Bitteschön. Und ich würde jetzt sofort meine Schlüssel wieder haben. Dieses Datum hast du vergessen, das da drauf steht. Also kannst du mit der Monika oder wer sonst was ist, kannst du glücklich werden mittlerweile.
All I ever knew, only you.
Liebe Leute, ich bin heute hier bei Birte, um dir zu sagen, dass ihr zwei, du und der andere, die Menschen seid, wo mir am meisten Liebe gezeigt haben im Leben, wo mich aus dem Sumpf rausgeholt haben. Und ich weiß, dass es manche Sachen in unserer Beziehung gibt, die so schnell nicht zu vergessen sind. Deswegen bin ich heute hier, um dir vor der ganzen Nation zu sagen, wie sehr ich dich liebe und wie sehr ich euch Fragen brauche.
Du hast gesagt, du bist aus der 6. Klasse rausgegangen. Du hast keinen Schulabschluss.
Nee.
Wie hast du dann eine Ausbildung zum Tischler gekriegt?
Nein, ich habe
gesagt,
nicht,
du kriegst dann keinen Job ohne Schulabschluss.
Ich habe die durch eine Schule gekriegt. Also ich war noch mal zwischendurch jetzt in so einer ABM-Maßnahme drin.
Ich wollte gerade sagen, es gibt über den Staat eine ganze Menge Möglichkeiten, auch ohne Schulabschluss entweder den nachzumachen und so ein, wie heißt das, Berufsvorbereitungsjahr, das zu machen. Und nochmal was anderes. Wärst du auch bereit für den Job, dein Äußeres ein bisschen zu verändern?
Ja, das habe ich gesagt.
Sag mal, wenn du vielleicht einen Job hast oder einen Ausbildung und es dir besser geht, dann hättest du da mehr Spaß am Leben und müsstest dich umdrehen, als wärst du schon 10 Jahre tot.
Was macht ihr beiden Verbotenes?
Von war?
Verbotenes, was macht ihr da?
Verbotenes. Ja, also wir stehen tierisch darauf, in der Öffentlichkeit Sex zu haben, also so richtig zu machen, am besten noch erwischt zu werden dabei.
Ja.
Ja, und darauf gekommen sind wir, also wir hatten eigentlich so eine Normalverbraucherbeziehung.
Was war der erste öffentliche Ort, den ihr besucht habt? Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, daran kann ich mich noch erinnern. Es war ein Parkhaus gewesen und also wir haben auf unserem Auto schön gemacht und dann kam halt...
Wir wollen uns mit den Barbies heute in dieser Sendung etwas beschäftigen, denn wir haben sie eingeladen, die Menschen, die aussehen wie Barbie sein wollen. Und hier sind sie, unsere Barbies. Herzlich willkommen.
Die Stimme.
Barbie, let's go, Barbie. Warum ist Barbie Ihr Vorbild?
Ja, also Barbie ist nicht mein Vorbild. Die Menschen haben die Barbie in mir gesehen und ich finde Barbie klasse.
Was ist denn an Barbie so gut? Inzwischen hat sie auch schon ein bisschen Falten bekommen. Also nicht sie, sondern ich meine mit 40 Jahren, nicht?
Ja.
Fängt das schon ein bisschen an. Was ist da so toll an Barbie?
Also ich finde an Barbie toll, die ist einfach, also die ist halt eine perfekte Frau. Die hat eine perfekte Figur, die hat ein wunderschönes Gesicht, tolle Haare, also und der ist alles wunderschön. Das finde ich halt toll.
Nicht oberflächlich, aber so richtig zu greifen ist das nicht. Ich meine, wer Karriere machen will, möchte ganz raus.
Ja, richtig, genau das möchte ich.
Und
genau.
In welchem Bereich denn?
Ja, in Richtung, also auf jeden Fall, also so, ja, ich möchte alles eigentlich. Das heißt, ich möchte eher Fernsehen auf jeden Fall. Das heißt, irgendeine Show moderieren, à la Verona Feldbusch, obwohl das nicht jedermanns Geschmack ist, aber also ich finde, sie hat ihren Weg gemacht und den Weg möchte ich auch gehen.
Aber Sie wissen, was der Dativ ist.
Was heißt das?
Ach so, ja. Nein, aber Sie können mit dem Dativ umgehen und mit dem Akkusativ und das schon.
Ich denke ja.
Also da wird sie geholfen, würden sie nicht sagen.
Mein Name ist Cindy Jackson und seit ich ein kleines Mädchen war, wollte ich so aussehen wie meine Barbie-Puppe. Ich habe bisher rund 100.000 Mark ausgegeben, um so auszusehen wie Barbie.
Oh.
Just because I look like
Nur weil ich so aussehe und mich so anziehe wie eine Barbie-Puppe, sollten die Leute nicht denken, ich sei geistig minder bemittelt. Ich gehöre erwiesenermaßen zu den Menschen mit einem überdurchschnittlichen Intelligenzquotienten. Und ich habe ein paar Schulklassen übersprungen. Ich bin also nicht dumm.
I'm Teen Talk Barbie, the spokes doll for the BLO. That stands for the Barbie Liberation Organization. We're an international group of children's toys that are revolting against the companies that made us. We've turned against our creators because they use us to brainwash kids. They build us in a way that perpetuates gender-based stereotypes. Those stereotypes have a negative effect on children's development. In order to correct this problem, we have set up our own hospitals where we are carrying out corrective surgery on ourselves.
Dauert 45 Minuten Installation, nur eine Minute hier noch, damit man ein paar Talker noch sieht. Die mussten eine Stunde schweigen und sich Notizen machen. Ist jetzt nicht schlecht. Da. Habe ich gesagt, Kölner Kunsthochschule, ja. Okay, kein weiterer Talk. Danke.
Ja, vielen Dank, Herr Tholen. Man traut es sich jetzt kaum zu sagen, aber wir können noch eine Viertelstunde reden. Fragen, Diskussionen, Beiträge? Ja.
Begriff der Gouvernementalität eingeführt, auf den ich sehr gehofft hatte. Da wäre die erste Frage, können wir da nochmal uns verständigen darüber, über diesen Begriff, was könnte der leisten, also wie wäre die sagen wir mal, die Diskursstelle der Medien in diesem Sprechen oder was Sie als leeres Sprechen ja auch bezeichnet haben, wie kann man das da fassen? Vielleicht auch nochmal diese Frage, warum ist dieses Sprechen leerer als anderes Sprechen? Also wie wäre das Diskursive und das Televisuelle, also wie setzt man das da ins Verhältnis? Das wäre so eine Frage, die ich hätte.
Ja, sehr schön. Was ein bisschen schnell ging, war zu zeigen, wie nach Foucault, wie es Deleuze zusammengefasst hat, diese Ordnung des Sagbaren und Sichtbaren in den Regierungstechnologien als Selbsttechnologien, dass das, glaube ich, wie Sie auch gesehen haben, in den audiovisuellen Fernsehformaten natürlich zusammenfällt. Das heißt, wenn man jetzt mit Stanley Stavell und klugen Fernsehtheoretikern nachguckt, also Culture und Media Studies einfach gesagt, dann geht es darum, immer noch auszuloten, gibt es eine eigenwillige Eigenart des televisionären Blickregimes. Ich hatte einige Elemente genannt. Das Versprechen des instantanen Daseins, die Delegation unseres Blicks, gilt auch für Nachrichten, an den Schein des Abbildens von Wirklichkeit, anders als Kinobilder der Identifikation. Es gibt eine bestimmte Kühle oder Kälte des Fernsehblicks, könnte man so sagen, also jetzt nicht des Moderators, sondern des Fernsehens selber. Gilt auch für Kultursendungen. Und in diesem Augenblick entsteht eine Aufforderung, ein Monitoring an den Zuschauer, die Form der psychodramatischen Präsenz in diesen Mischfiguren. Es sind wirklich, ich habe es von Ilona Christen, fing hier in Hamburg an, untersucht, sowohl in den 90er Jahren, es waren etwa über 500 Sendungen, und wenn Sie gesehen haben, es waren nur kurze Bilder, es ist wirklich eine Mischung aus therapeutischen, also quasi therapeutischen, unglaublich richterlich normativen, da hatten wir ja Beispiele gesehen, und eben auch pädagogischen Lebenshilfeersatz. Das wurde ja auch untersucht von der Mediensoziologie schon, also diese Therapieersatz. Aber ich glaube, das geht um mehr, dass diese, es geht um dieses Wort selbst. Also ich habe ja Probleme, wie Sie vielleicht schon wissen, mit dem Begriff des Selbst in der Systemtheorie und in all diesen Selbsttheorien innerhalb der Psychologien. Was ist dieses Selbst? Ist das nicht die Figur einer spiegelbildtheoretischen Orthopädie des Selbstbildes ohne Vorbild? Und diese Selbstbilder ohne Kluft zum Vorbildern wird instantan durch den televisuellen Blick des Fernsehens unmittelbar schneller generiert. So, als da kann man jetzt natürlich quer mit Virilio und anderen sagen, die Beschleunigungsdiskurse, dass man seine Probleme schneller lösen muss und so weiter, ist die dritte Achse, die diese Quiz, Talk und sonstigen Shows als Diskurs beschreibbar macht. Also mit anderen Worten, es ist nur wie eine Verdichtung, wenn Sie so wollen, von verschobenen Elementen, die mir Mitte der 90er aufgefallen ist, die sich ja jetzt auch, wenn Sie die Gerichtsshows und die Kochshows nehmen, dann haben wir auch dort überall, man kann das rein unterhaltungsanalytisch untersuchen, klar. Aber wenn Sie genau hingucken, merken Sie, es ist ein permanente Welfare des Wohlfühlprogramms vom Kochen bis zu den Gerichtsshows, also wo ein bestimmter voyeuristisch-panoptischer Blick rekombiniert wird. So meine Beobachtung. Dem wir übrigens alle natürlich Folge leisten. Es gibt ja es gibt so eine gleichschwebende Aufmerksamkeit in der Sogkraft, die das hat. Und ich meine jetzt nicht diese Serien und Kultserien, das ist was anderes. Es geht um diese Blicks. Bitte? Ich habe Akustik jetzt.
Ja. Nee, war schon.
Ja.
Bekommt nicht jeder, was er verdient, wenn er das schaut? Also so diese Sendungen, die existieren aus einer Berechtigung, also der Sog, das ist das, was gemeint ist damit auch irgendwo. Wir sind der Sog.
Ja, nun, das kann sein, aber das ist eine moralische Aussage. Also der Diskursanalyse in dem Sinne geht es eigentlich nur um die Wirkmacht von Strategien und Diskursen und Blickregimen, wenn man so will, die sich bündeln.
Bewirken wir nicht das, dass es so ist, oder die Leute, die das konstruieren, die das erstellen, die diese Medienprodukte erzeugen?
Wer ist der Erzeuger? Das ist ja mit Foucault kurz geantwortet genau das Interessante, dass diese Oben-Unten-Machtrelation, ne? Man kann sie machen, man kann in die Studios, wie das Harun Farocki in seinem wunderbaren Film Worte und Spiele gemacht hat, der ist hinter die Kulissen gegangen und hat diese endlose Iteration dieses leeren Sprechens, wie die Regisseure und Regisseurinnen sich das ausdenken, geschildert. Aber zugleich müssen wir ja fragen, transversal, wie die Lust an diesem Blickregime selber wieder generiert wird. Also die Diskursanalyse, würde ich sagen, fragt nicht nur von repressionshypothetisch nach Macht von oben nach unten, sondern untersucht dieses Geflecht.
Durchaus so biologische Ansätze, wo die dann sagen, Menschen, die korpulierende Menschen sehen, also es gibt bestimmte Sachen, die reizen, ne, Machtverhältnisse, Demütigung, Sachen, bestimmte Sachen beobachten Menschen halt gerne, um sich selbst irgendwo einzusortieren, und so ordne ich das auch ein bisschen ein.
Ja klar, aber es geht ja darum, um die Form dieses televisionellen Diskurs, wie das dort geschieht. Klar, es ist alles SM, könnten wir einfach sagen, ja? Aber dieses SM-Syndrom, was, finde ich, auch zu den Selbstregulierungstechnologien gehört, also in diesem neoliberalen Diskurs. Das wird ja testiert, skaliert, bewertet. Also es geht darum, dass in diesen scheinbaren Unterhaltungsformen, in diesen Edutainments und Infotainments, in dieser Form des Reality-TV auch eine probehandelnde Form der Bereitschaftserzeugung ist. Also das wäre die Seite, die mit Foucault wichtig ist dabei.
Zeit.
Ja, Christoph, herzlichen Dank dafür nicht zuletzt, dass du an unsere Mediensektion auch nochmal zurückgebunden hast. Wir hatten da einen gewissen Dissens unter uns bezüglich der Frage, wie viel Machbarkeit liegt eigentlich in diesem Regime? Also wie viel, sagen wir, Gegenverwirklichung, um den Deleuze'schen Terminus zu nehmen, ist möglich angesichts der Konstitution solcher Dispositive wie des Fernsehens. Ne? Es gab den Vorwurf, nicht zuletzt an uns Medientheoretiker, dass wir da ein zu freiwilliges Regime vermuten, ne? Dass also sozusagen das, was sich da konstituiert, immer noch in einem gewissen Rahmen eine gewisse Freiwilligkeit eröffnet. Es gibt Leute, die wollen das Geschlossene sehen. Könntest du dazu noch was sagen? Wie du die Subjektivierung letzten Endes verstehst, die da produziert wird. Ne? Weil es geht ja dann immer um die Frage, wo ist der Widerstand? Ja. Gibt es einen Moment des Heraustretens aus dem Regime? Es gibt die Foucaultianer, die das ganz geschlossen lesen. Es gibt die anderen, die sagen, aber das ist doch produktiv gedacht. Ne?
Richtig, und das scheint mir eine Debatte bis zu diesem Buch, jetzt kommen wir zur Sache, Foucault in den Kulturwissenschaften, vielleicht der letzte Reflexionsstand. Was mich wundert ist, das geht schon seit 30 Jahren, eine typisch deutsche Lektüre-Tradition, die zwischen Max Weber und Horkheimer dieses da oben, da unten Machtsyndrom so gelesen hat. Ja, aber erstmal die Macht, das heißt ja nicht, und man hat auch Foucault wie vorhin mit dem der Mensch statt der Mensch, was ich nochmal zitiert habe, um zu sagen, das geht nicht darum, den Menschen zu ersetzen, sondern schon in Ordnung der Dinge geht's um diskursive Figuration von relationalen Aussagefeldern. Also ich glaube, man sollte die Archäologie des Wissens, deswegen habe ich sie nochmal stark gemacht, weil es methodologisch so präzise ist, wenn man das gelesen hat, und kapiert hat, dass es um nicht-essentialistische, nicht-substantialistische Gefüge von notwendigerweise, mit Derrida gesprochen, konfliktiven, übereinander gelagerten, endlosen Wiederholungen gibt mit Verschiebung. Also alles, was, finde ich, schon in der Antrittsvorlesung steht, dann habe ich gar nicht mehr das Problem, finde ich, auch nicht das der Gegenmacht oder des Widerstandes. Weil, ich hatte es ja vorhin zitiert, schon in Ordnung des Diskurses steht, ich muss bändigen, heißt es dort, also in der Beschreibung der Diskurs oder die Polizeiregeln des Diskurses, bändigen das Diskurre, das Hin- und Herlaufen, die schwere bedrohliche Materialität. Die wiederum, und das ist ja die einzige Kritik an Foucault, die ich dann im Anschluss an Derrida und andere hatten, da schimmerte noch der romantische Materialismus von Wahnsinn und Vernunft und Psychologie und Geisteskrankheit mit, jedenfalls in der Lesart aus Deutschland. Also es gibt eine romantische Lesart des Begriffs von Politik und Widerstand, der mit der Figur der Kultur des Verlorenen es war einmal. Macht man das aber nicht, hat man jederzeit unvorhersehbar, so Foucault schon selber auch in den Gefängniskämpfen, aber auch als Deleuzianer, finde ich, hat man dann gar kein Problem, die unvorhersehbare, nicht kalkulierbare Möglichkeit der Unterbrechung, der Umpolung, nicht nur wie Uli Wilkes, sondern ich kann ja Fernsehästhetiken entwickeln, die mit diesem Medium, in diesem Medium wunderbare Storys über diese Storys zeigen. Also es gibt ja auch wunderbar kluge, witzige, fernseheigene Ästhetiken, dieses Material mit Nichtmitteln des Films, also jetzt reden wir ein bisschen über Fragmentarisierung der modernen, postmodernen Ästhetik, die hat ja Möglichkeiten mit diesen Montageformen, wenn man so will, diese Diskurseffekte selber, wie ich mal genannt habe, zu exponieren, auszustellen und damit zu distanzieren. Also das heißt, in jedem Medium, und das ist, glaube ich, jetzt nach 20 Jahren Medientheorie klar, das Medium ist weder Mittel noch Werkzeug, sondern diese uneinholbare Dazwischenkunft, mit Foucault gesprochen, von diesen Konfigurationen als bewegliches Geflecht. Und ich sehe da gar keine, ich muss sagen, ich habe immer das Problem, wenn dieser romantische Ohnmachtsdiskurs kommt, also kategorial, nicht jetzt empirisch natürlich, sondern kategorial, dann habe ich ein Problem, weil ich den seit der Lektüre von Foucault, aber auch vorher mit dem leicht bergsonistischen Werden bei Deleuze, habe ich da kategorial gesehen gar kein Problem. Deswegen dieser Rückweis auf die Phänologie. Wir haben immer nur ausschnitthafte Macht- und Gegenmachtbeziehungen.
Dann frage ich noch kurz nach, wie liest du das Barbie-Werden?
Das Barbie-Werden?
Das Barbie-Werden. Wie begreifst du das Barbie-Werden?
Ja, so wie ich es angedeutet habe, es gibt diese Selbsttechnologie des Total Quality Management, um das mal noch aufzugreifen, also Perfektibilität. Und dann mit Lacan sehe ich sofort nichts anderes als diese Selbstvorbilderrelation. Das sind phantasmatische Konstruktionen, also Michael Jackson Beispiel und all die Sachen, wie die plastische Figuration von Versprechungen narzisstischer Identifikation als unmittelbar einlösbar. Das ist der neue Regierungstechnik-Diskurs der Selbstregulierung, sich beschleunigt durchsetzt. Ich nenne das, dass die Kluft zwischen Vorbild und Selbstbild, strikt freudianisch, gleichsam schneller einschmilzt, dass das Vorbild als Selbstbild unmittelbar zu erfüllen sei. Das ist so eine Beschleunigungsdiskurs dieser Struktur.
So, wir haben noch eine Frage. Ich sammle jetzt noch mal zwei. Also nur noch eine. Dann? Nee,
da unten oben war auch noch eine, glaube ich.
Können sich noch mal alle melden, die jetzt wollen? Also ich habe Harald Strauß gesehen. Gut, dann ist das die letzte Frage.
Hm? Oder Viera, sag mal vorher.
Ah, ja.
Ich
habe
nur das Mikro.
Ach, deshalb,
ich
okay.
Also ich fand Ihren Vortrag wirklich sehr interessant.
Sie haben
es verstanden?
Oui, oui.
Ah. Ja, nee. Ist ja schon mal was. Dann können Sie sich schon mal die Antwort überlegen. Und
ich finde das schön, diese
Ich fand das Aufzeigen des Panoptikums sehr interessant, des Gesehenwerdens und des Sehens.
Est-ce que vous ne pensez pas que la spécificité de ce qu'on appelle télé-réalité au sens plus large, et autre chose, c'est dedans, et c'est explicitement en général formulé par les promoteurs de la télé-réalité, c'est que ça correspond plus à un dispositif de type zoo, et ce n'est pas du tout une provocation quand je dis ça, au sens où c'est un dispositif qui produit pas un voir sans être vu, mais un voir et être vu, c'est-à-dire qu'à travers la télé-réalité, on essaie de produire par certains artifices, grâce à un média, quelque chose d'immédiat qui implique le spectateur quasi physiquement et qu'il ne fait pas que juger les personnes qu'il voit, mais il s'implique dans ce jugement et il réagit, il se modifie même en temps réel, quasi corporellement, à ce qu'il voit, à différents degrés. Donc il y a une implication beaucoup plus forte et qui va beaucoup plus loin qu'un simple voyeurisme qui finalement est la télé quand elle reste que un média.
Also geht das nicht über den einfachen Voyeurismus gesehen werden und sehen hinaus, weil diese Telerealität, also die Fernsehrealität, den Zuschauer ja direkt mit einbezieht, sofort mit einbezieht und ihn auch körperlich verändert.
Ja, und ich habe gesagt, dass dieses Immediatement, la promesse de, ja, de Wunscherfüllung, cette instantanéité, c'est la promesse de Blickregime de la télévision. Es wird eine Mischung gerade. Bin zu müde. Ach so, okay.
Kommt von oben.
Ach so. Es gibt einen deutschen Ausdruck in Kategorie dans la langue allemande, Einbildung. Ja, Fiction. C'est Einbildung, c'est plastische Konfiguration, einbilden. Et dans le sens de Molière, Narcisse. Et Fiction, Einbildung. Et les trois catégories de Einbildungskraft, je pense, sont incorporées dans cet Blickregime.
Wir machen, vielen Dank, um 20 nach geht's weiter.